Ich möchte beginnen mit diesem Slide hier. 2003 hat Charles Schiffer ein Editorial im JCO veröffentlicht, in dem er auf die schlechten Ergebnisse sogenannter Erwachsenenprotokolle bei jungen Patienten mit ALL hingewiesen hat und die provokante Frage gestellt hat, ob die Pädiater bessere Regime haben oder bessere Ärzte oder beides. Und das war sozusagen der Anlass auch für eine Entwicklung, die vieles durcheinandergewirbelt hat im Management der Erwachsenen-ALL, nicht nur zum Vorteil, muss man sagen. Und seit dieser Zeit beschäftigen wir uns mit den Begriffen wie AYA und mit dem Begriff Pediatric-like Protocols. Und man stellt sich eigentlich seitdem immer die Frage, und die kann ich auch heute noch nicht beantworten, was ist eigentlich ein pädiatrisches oder adultes Protokoll? Ist ein adultes Protokoll ein Protokoll, was einfach in der Erwachsenenmedizin eingesetzt wird oder einfach nur ein schlechtes Protokoll? Und was ist ein junger Erwachsener? Eine noch philosophischere Frage, denn wenn man davon die Entscheidung abhängig macht, wie man behandelt, dann steigt natürlich das Jungenalter, das Jungsein immer höher. Das Ganze hat in Ausgang genommen von einer Reihe von Publikationen, die hier nochmal aufgeführt sind und die im Grunde jeweils zeigen, bei einer Altersgruppe von 14 bis 21 Jahren Ergebnisse von pädiatrischen Studiengruppen und Erwachsenenstudiengruppen, die ungefähr im gleichen Zeitraum aktiv waren. Und im Wesentlichen war das so, dass bei den meisten Vergleichen dann die Erwachsenenprotokolle schlechter abgeschnitten haben. Es gab aber auch vergleichbare Ergebnisse in einigen Studien. Und was auffällt, ist, dass hier Studien ausgewählt wurden im Erwachsenenbereich, die außerordentlich ungewöhnlich schlechte Ergebnisse gebracht haben. Insbesondere waren das Protokolle, die sehr stark auf die Stammzelltransplantation abgehoben haben und auch Protokolle, die sogenannte AML-Type-Regimens bei ALL eingesetzt haben. Und das wissen wir inzwischen, dass das ja keinen Sinn macht, genauso wenig wie umgekehrt, wie wir heute gehört haben. Das wusste ich gar nicht, dass das umgekehrt auch schon mal versucht worden ist. Gut, also wie auch immer man das einschätzen möchte, diese Studien, das hat sich sehr stark ausgewirkt. Wir haben jetzt ein großes Durcheinander. Die WHO-Klassifikation der Altersgruppen hat keine Gültigkeit, sondern jungen Erwachsenen gehen manchmal bis 25, mal bis 35, mal bis 40. Dann bleibt so eine kleine Gruppe der richtigen Erwachsenen sozusagen und dann kommen irgendwann die älteren Patienten. Und wenn man sich die Studien mal anschaut, die Studienlandschaft, so sieht man, dass viele Studiengruppen sich zurückgezogen haben im Erwachsenenbereich auf die Patienten, zum Beispiel älter als 25 Jahre. Andere beschäftigen sich nur mit den jüngeren Patienten bis 39 Jahre und verwenden dann zum Beispiel pädiatrische Protokolle. Andere fangen bei 30 Jahren an, gehen aber dann bis 65 Jahre. Und es ist also sozusagen eine künftige Nichtvergleichbarkeit mehr der Erwachsenenstudien gegeben. Das muss man ganz klar sagen. Denn das Alter ist ja der Kernprognosefaktor und das wird es in der Zukunft ganz schön schwierig machen, die Approaches wirklich zu vergleichen. Für mich ist die Frage, ist es überhaupt die Frage Adult versus Pädiatrik? Ich glaube, dass es in beiden Bereichen vernünftige Entwicklungen gibt und die muss man einfach zusammenbringen. Wenn man sich einfach mal die Altersgruppen anschaut, hier die BFM-Studie, ist ein bisschen älteres Protokoll und unser Erwachsenenprotokoll, so sieht man einfach, dass mit zunehmendem Alter schon im pädiatrischen Bereich die Prognose schlechter wird und das setzt sich einfach im Erwachsenenbereich sukzessive fort. Also das ist der vorrangige Prognosefaktor bei der ALL und es hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass die intensive Chemotherapie nun mal der Backbone dieser Behandlung ist und mit zunehmendem Alter schlechter toleriert wird. Es gibt nun den Begriff Pediatric Inspired, Pediatric Based oder Pediatric Protocols für Erwachsene ALL und wenn man sich hier die Daten anschaut, das sind verschiedene kleinere Publikationen, so sieht man, dass mit solchen Protokollen bei jüngeren Erwachsenen hier unterschiedliche Altersgrenzen, Überlebensraten durchaus zwischen 60 und knapp 80% erreicht werden können. Also das ist möglich, allerdings hat diese Therapieintensivierung auch einen gewissen Preis. Es ist schon in dem vorangegangenen Vortrag angeklungen, dass die Prognose bereits ab dem Alter von 15 Jahren deutlich schlechter wird und das ist hier auch eine österreichische Publikation, die gezeigt hat, dass bei den älteren Patienten auch das MRD-Ansprechen schlechter ist, die Frühmortalität ansteigt und auch die Mortalität in der kompletten Remission. Eine Publikation ist ganz aktuell erschienen, das ist die Publikation der NOFO-Studie, die ja mit einem einheitlichen Protokoll Patienten zwischen 1 und 45 Jahren behandelt hat. Hier hat der Anteil der tatsächlichen Erwachsenen, also ab 18 Jahren, hat einen Prozentanteil von 15%. Auch in dieser Studie sieht man die Zunahme der prognostisch ungünstigen Subgruppen wie TALL und die Abnahme der günstigen Subgruppen mit zunehmendem Alter. und auch in der Risikostratifikation mit zunehmendem Alter ein immer geringerer Anteil der Patienten, die Standardrisiko haben, und ein immer höherer Anteil der Patienten, die ein Hochrisiko haben. Also man sieht hier einen klaren Zusammenhang von Alter auch mit der Risikostratifikation, auch mit dem MRD. Das sind die Daten aus dieser Studie, was das MRD-Ansprechen angeht. Sie sehen hier mit zunehmendem Alter ein höheres MRD-Niveau. Mehr Patienten mit einer persistierenden MRD an Tag 29, über 5%. Und auch, das gilt sowohl für B-Vorläufer als auch für TALL. Also es scheint auch ein biologischer Mechanismus dahinter zu stecken. Und auch in dieser Studie zeigt sich nochmal ein deutlicher Unterschied im Event-Free Survival für die drei Altersgruppen 1 bis 9, 10 bis 17 und 18 bis 45 Jahren. Und umgekehrt ein signifikanter Anstieg der Mortalität und auch der Rezidivrate. Was die Toxizitäten angeht, wurde auch schon erwähnt, dass diese zunehmen mit Alter. Es gilt hier in der Studie vor allen Dingen höhere Raten von Pankreatitis, höhere Raten von Thrombosen und die Osteonekrosen, die sich klassischerweise vor allen Dingen im Adoleszentenalter finden und mit zunehmendem Alter eben nicht weiter in der Inzidenz steigen. Ähnliches wurde auch gezeigt von der britischen Studiengruppe, die ja ihre Patientengehorte erhöht haben bis zu 25 Jahren. Das ist jetzt die pädiatrische Studie. Auch hier sieht man einen Abfall des Event-Free Survivals, Overall Survival mit dem Alter, Zunahme der Rezidivrate und Zunahme der Mortalität und auch die Zunahme von ungünstigem Ansprechen, also höherem MRD-Niveau. Auch in dieser Studie genau das gleiche Bild, mehr Thrombosen mit zunehmendem Alter, auch Steroidpsychosen und vor allen Dingen Infektionen, das ist auch schon angeklungen, das ist auch das, was wir hauptsächlich als Einschränkung erleben bei den erwachsenen Patienten, die hohe Rate schwerster Infektionen und auch in dieser Studie eben die avaskulären Nekrosen vor allen Dingen im Adoleszentenalter. Eine Gruppe würde ich gerne noch kurz erwähnen, ist die BCR-ABL-like-ALL. Herr Mann hat es auch schon erwähnt. Es gibt ja den Eindruck, dass diese Inzidenz dieser Gruppe mit dem Alter zunimmt. Das ist aber nicht so. Nach unseren Daten hat das ungefähr den Peak auch im jungen und erwachsenen Alter. Und für uns ist das momentan noch ganz unklar, wie wir mit dieser Subgruppe umgehen können. Wir haben ja kein klares diagnostisches Verfahren, um diese Patienten zu identifizieren. Außerdem ist nicht ganz klar, wie die Prognose mit aktuellen modernen Protokollen sein wird. Das ist hier eine Shensuz-Publikation, die kurz nach dem Paper erschienen ist, in dem die ungünstige Prognose dieser Subgruppe gezeigt wurde. Hier hat man dann eine Therapieintensivierung gemacht mit Asparaginase und Stammzelltransplantation und das Ergebnis war, dass die BCR-ABL-like-ALL plötzlich keine schlechtere Prognose mehr hatte. Also man muss da vorsichtig sein. Die Diagnostik ist ein Problem und der optimale Therapieansatz eben auch. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Daten zeigen aus unserer Erwachsenenstudiengruppe, die in Deutschland ja in über 140 Zentren aktiv ist. Und Sie können sich vorstellen, wie kompliziert das ist, eine so seltene Erkrankung vor diesem Background optimal zu behandeln. Und darum bemühen wir uns jetzt schon seit ungefähr 1980 in dieser Studiengruppe. Wir haben eine pädiatrisch basierte Therapie, das muss ich immer noch mal erwähnen. Es ist ein BFM-Backbone mit Induktion und Reinduktion und verschiedenen Hochdosis-Methotrexaten, Asparaginase-Blöcken. In der Induktion wird auch Dexamethason eingesetzt, schon seit dem Jahr 2003, als diese Studie gestartet wurde. Wir haben eine risikostratifizierte Therapie und Patienten, die einen Risikofaktor haben, das sind ganz konventionelle Risikofaktoren, sowie Philadelphia-positive ALL, werden der Stammzelltransplantation zugeführt. Und wenn man das mal durchrechnet, zusätzlich noch die Patienten hinzunimmt, die aufgrund eines hohen MRD-Niveaus Kandidaten für die Transplantation werden, so sieht man, dass die Indikation für die Transplantation bei 60% der Patienten letzten Endes gestellt wird. Und das ist einfach ein sehr hoher Anteil, wenn man sich das mal vor Augen führt, und sicherlich ein Anteil, den wir unbedingt reduzieren wollen, ja, auch bei den erwachsenen Patienten. Wenn wir die Ergebnisse anschauen, jetzt mal verglichen unter 25 und über 25 Jahre in diesem Protokoll, so ist in der Induktionstherapie kein Unterschied zu sehen. Aber Sie sehen schon hier an dieser Altersgrenze Overall Survival etwas schlechter für die über 25-jährigen Patienten. Das wird noch mal deutlicher, wenn man den Alterscut bei 35 Jahren setzt, auch hier Remission Duration gleich, aber ein deutlicher Unterschied im Overall Survival. Das wird, je höher Sie den Alterscut setzen, einfach immer deutlicher. Wir haben mal verglichen unsere Daten für eine Altersgruppe von 15 bis 39 Jahren, um zu sehen, liegen wir ungefähr gleich wie die Daten der COG-Studie, die auch für erwachsene Patienten eingesetzt worden ist. Und Sie sehen hier, eigentlich ganz identische Ergebnisse. Also die Quintessenz ist im Grunde, wenn man ein pädiatrisch basiertes Therapieprotokoll einsetzt, dann kann man sehr gute Ergebnisse bei jungen Erwachsenen erzielen. Und da würde ich eben das GMALL-Protokoll auch mit einbeziehen. Die Frage ist eher, bis zu welcher Altersgruppe kann man solche Protokolle einsetzen und in welcher Intensität lässt sich es überhaupt umsetzen? Wir haben mal unser aktuelles Protokoll verglichen mit der Vorgängerstudie, die deutlich weniger intensiv war. Und Sie sehen hier einen ganz dramatischen Fortschritt für die Patienten bis 35 Jahren. Aber auch bei den Patienten über 35 Jahren hat sich dieser Fortschritt gezeigt. Im Grunde muss man sagen, es bringt allen Patienten etwas. Aber das Niveau der Überlebenskurve, was wir erreichen können, ist natürlich bei den älteren Patienten nicht so gut. Wir gehen inzwischen ja so weit, dass wir selbst bei über 55-jährigen Patienten bis 75 pädiatrisch basierte Protokolle einsetzen, die eben noch weiter dosisreduziert sind. Sie sehen hier, das Hauptproblem bei dieser Altersgruppe ist dann die Frühmortalität mit 14%. Und es ist ganz klar, dass wir hier mit so einem Protokoll an Grenzen der Intensivierung stoßen. Und deswegen planen wir da ganz andere Strategien. Und hier nur ein Beispiel einer Studie, die wir planen mit Blinatumomab, wo wir im Grunde die Induktionstherapie Phase 1 ganz reduziert applizieren wollen und dann die Phase 2 ersetzen durch Blinatumomab und im Wechsel dann Blinatumomab-Blöcke mit Konsolidierungszyklen. Und wenn das funktionieren sollte bei den älteren Patienten, dann ist das sicherlich auch ein interessantes Ergebnis für die Jüngeren, wo wir ja natürlich auch Toxizität und auch Langzeittox reduzieren wollen. Nun, wenn man sich nochmal gegenüberstellt, was sind pädiatrische Approaches, was sind Erwachsenen-Approaches, so kommen aus dem pädiatrischen Bereich eben vor allen Dingen optimierte Chemotherapie, aus dem Erwachsenenbereich einige Entwicklungen, die vor allen Dingen die Target-Therapie betreffen, weil logischerweise wir in dem Bereich aktiv werden mussten, weil die Chemotherapie nicht weiter intensiviert werden konnte. Ein Punkt, den wir noch lernen müssen von den Pädiatern, ist die bessere Therapie-Compliance. Das ist allerdings auch immer manchmal leichter gesagt als getan, denn wir haben einfach mehr Komplikationen bei den Erwachsenen. Sie sehen hier zum Beispiel Infektionen Grad 3, 4 in der Induktion, sehen wir bei 35% der Patienten und allein das hat schon einen prognostischen Impact. Genauso das Auftreten von Bilirubinerhöhungen ist mit der Prognose assoziiert. Das sind also manchmal Dinge, die können wir gar nicht beeinflussen und da kann auch die Compliance nicht optimal sein. Wie wichtig die Compliance ist, fand ich auch sehr erstaunlich, was hier die randomisierte Studie der BFM-Gruppe gezeigt hat, dass eine geringe Reduzierung der Reinduktionstherapie bereits einen Effekt auf die Rezidivrate gehabt hat. Und das können wir unseren erwachsenen Kollegen immer nur wieder vorführen. Das ist für mich ein Paradebeispiel der Deutung der Therapieintensität. Ein weiteres Beispiel, wo wir lernen müssen, ist die Erhaltungstherapie. Man sagt immer so, das sind doch nur zwei Medikamente, wie kann das so wichtig sein? Gerade wenn man überwiegend AML-Patienten behandelt, da ist so die Attitüde manchmal vorhanden. Aber in den pädiatrischen Studien, mehreren, wurde ja gezeigt, dass die Adhärenz zu dem Rapcabtoporin, und das ist hier eine Stud-Studie, tatsächlich auch mit dem Rezidivrisiko assoziiert ist. Und auch da müssen wir lernen, die Patienten besser zu überzeugen. Das ist bei Erwachsenen natürlich nicht ganz so einfach wie bei Kindern, ne? Aber man kann daran arbeiten. Nun, ein Punkt, den wir ganz erfolgreich entwickelt haben in unseren Protokollen, ist die Hinzunahme von zielgerichteten Substanzen. Als Beispiel möchte ich Ihnen hier Rituximab zeigen. Wir haben das bei der CD20-positiven ALL zu dem Backbone hinzugefügt. Einfach, und das hat zunächst mal in der ECR-Rate keinen Unterschied gemacht, aber wir haben deutlich mehr molekulare Remissionen gesehen mit dieser Therapiemodifikation und eine signifikant bessere Remission Duration. Und das ist eigentlich der Proof of Principle, wie man durch zielgerichtete Therapien auf dem Backbone die Ergebnisse verbessern kann, auch bei der erwachsenen ALL. Das Gleiche wurde auch nochmal in einer randomisierten Studie der französischen Studiengruppe gezeigt, die ebenfalls Rituximab bei CD20-positiver ALL zum Backbone hinzugefügt haben und einen signifikanten Vorteil im Overall Survival, aber auch im Event-Free Survival gesehen haben. Inzwischen gehen wir noch mal einen Schritt weiter und das basiert auch auf Daten, die hier von Herrn Dvorak aus Wien kommen, nämlich die Tatsache, dass möglicherweise durch die Steroidtherapie in der Induktion die CD20-Expression auf den Blasten hochreguliert werden kann. Und entsprechend haben wir uns entschieden, jetzt Rituximab auch bei CD20-negative ALL hinzuzufügen zu dem Backbone und parallel den Effekt auf die minimale Resterkrankung zu evaluieren. Ganz wichtiges Medikament bei der ALL, wo viel Suspicion auch bei den Erwachsenenmedizinern da war, ob man das umsetzen kann, ist die Asparaginase. Ist nach wie vor eine der häufigsten Anlässe für Diskussionen und Fragen mit den Kliniken. Hier haben wir seit 2003 ja PEG-Asparaginase im Protokoll gehabt und haben während der laufenden Studie nochmal die Dosis erhöht aufgrund randomisierter pädiatrischer Studien von 1000 Units auf 2000 Units in der Induktionstherapie und in der Konsolidierung sogar auf von 500 auf 2000. Und diese Modifikation, das ist jetzt hier ein historischer Vergleich, hat auch nochmal zu einer signifikanten Verbesserung der Remission Duration bei der erwachsenen ALL geführt. Also auch bei den erwachsenen Patienten ein sehr wichtiges Medikament. Allerdings haben wir hier auch Probleme mit der Toxizität. Und in dem Handling steht hier vor allem die Lebertoxizität im Vordergrund, weil das eben zu Therapieunterbrechungen führt. Und das wollen wir ja in der Induktion unbedingt vermeiden. Faktoren, die damit zusammenhängen, waren bei uns nicht nur die Dosis, sondern auch das Alter ab 45 Jahren und der Body Mass Index ab 30 sowie das Vorliegen einer Steatose. Und in der Multivariat-Analyse hat sich dann nur noch der Body Mass Index und die Steatose als Risikofaktor bestätigt. Und das zeigt wieder mal ganz gut, dass diese beiden biologischen Faktoren mal unabhängig vom Alter Patienten identifizieren, die ein Risiko haben, eine Lebertoxizität zu entwickeln. Und daraus schließen wir jetzt, dass wir nicht alle Patienten dosisreduziert behandeln, sondern nur die einen Risikofaktor haben und dann sukzessive die Asparaginase-Dosis später im Verlauf auch steigern. Das könnte vielleicht auch für die pädiatrischen Patienten, für die Adoleszenten relevant sein, weil gerade das Übergewicht ja wirklich ein zunehmendes Problem ist in allen Altersgruppen. Zuletzt noch ein paar Anmerkungen zu den MRD-basierten Therapien. Wir haben in unserem Protokoll die Begriffe Molecular TR und Molecular Failure eingeführt, um das nochmal ganz klar zu machen für die Behandler, dass das Faktoren sind, die man kennen muss und wo man reagieren muss. Sowohl bei den pädiatrischen Patienten, das ist hier nochmal die pädiatrische Studie, und bei den erwachsenen Patienten sind die Patienten, die molekular schlecht ansprechen, haben eine sehr schlechte Prognose. Und das ist ja eindrucksvoll, wie fast identisch dieses Outcome hier ist. Das ist nämlich ein biologisches Merkmal, was die schlechte Wirksamkeit der Standardchemotherapie im Grunde beweist. Das wurde kürzlich auch nochmal in einer großen Kohortenstudie belegt, wo verschiedene Literaturpublikationen Eingang gefunden haben, dass MRD-Persistenz ein ganz relevanter Prognosefaktor ist. Und wir haben uns hier vor allen Dingen in der GM alle darauf konzentriert, was wir tun mit den Patienten, die molekular schlecht ansprechen. Das ist ja ein Viertel bis ein Drittel der Patienten. Sie sollen transplantiert werden, aber das Ergebnis ist mit der Transplantation auch suboptimal. Und deswegen haben wir an der Stelle versucht, experimentelle Substanzen einzuführen, um einmal das Rezidiv zu vermeiden, die Zeit bis zur Transplantation zu überbrücken und auch die Transplantationsergebnisse zu verbessern. Und daraus, aus dieser Idee entstanden ist eine Studie mit Blinatumomab in der MRD-Situation, also mit recht hohem MRD-Niveau, wo wir fast 80% komplette Remissionen gesehen haben und auch ein Overall Survival mit median 36 Monaten, was jetzt sich halt deutlich positiv abhebt von dem, was man in der Rezidivsituation mit Blinatumomab erreichen kann. Also das ist meines Erachtens sind das die besten Daten für diese Substanz, wenn man sie früher, nämlich schon bei MRD-Positivität einsetzt. Und das ist auch unser Ziel in den laufenden Studien, Patienten identifizieren, die MRD-positiv bleiben und dann zielgerichtete Substanzen einsetzen, wie zum Beispiel Blinatumomab. Zum Schluss möchte ich noch mal erwähnen, was auch Herr Mann schon erwähnt hat, dass junge Erwachsene andere Bedürfnisse haben als ältere Erwachsene und auch als Kinder. Wir müssen hier besonderen Wert legen, auch auf die Spätfolgenanalyse. Das müssen wir auch im Erwachsenenbereich noch lernen. Die Fertilität spielt eine Rolle, psychosoziale Unterstützung, Rehabilitations, speziell für junge Menschen und auch die Transition von dem pädiatrischen Bereich in den Erwachsenenbereich. Und ich glaube, das ist in beiden Bereichen nicht ganz optimal. Und es gibt zunehmend in vielen Kliniken Kooperationen in dem Bereich, wo man sich zusammentut, um diesen Patienten einfach bessere Möglichkeiten zu bieten. Auch biologisch denke ich, dass wir zusammenarbeiten sollten. Es gibt verschiedene übergreifende Entitäten, die prognostisch ungünstig sind. BCR-ABL-like ALL, die Early-T-ALL ist eine problematische Subgruppe, die hypodiploide ALL und das molekulare Versagen. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch mehr gemeinsame Studien bei diesen Patienten durchführen, weil die künstliche Altersgrenze von 17 oder 18 ist einfach irrelevant, auch für die Evaluierung von neuen Medikamenten. Und damit möchte ich mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit.